Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wie jede Woche habe ich auch heute wieder einen spannenden Vortrag aus der Wissenschaft für euch. Heute geht es um Online-Aktivismus in sozialen Medien.
MeToo, Black Lives Matter, Fridays for Future. Soziale Medien haben entschieden dazu beigetragen, Themen wie sexualisierte Gewalt, Rassismus oder den Klimawandel in den öffentlichen Diskurs zu tragen. Empörung war dabei schon immer wesentlicher Bestandteil dieser Emanzipation, weil sie wesentlicher Bestandteil der Plattformlogik sozialer Medien ist.
Das ist die Social-Media-Professorin Hanna Klimpe. Sie forscht an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ihre Schwerpunkte sind politische Kommunikation, digitale Selbstinszenierung und die Politisierung von Alltagsdiskursen. In ihrem Vortrag zeigt Hanna Klimpe, wie politische Empörung auf Social Media funktioniert. Es geht um Nachrichtenmüdigkeit, die Macht der Algorithmen und um die Frage, ob digitales politisches Handeln auch tatsächlich zu strukturellen Veränderungen in der Offline-Welt führt. Hanna Klimpe hat ihren Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Fakt oder Fake – Wissenschaft und alternative Fakten an der Uni Kiel gehalten. Und ihr Vortrag heißt Empört euch – politische Wut auf Social Media und im Real Life effizienter kanalisieren.
Ja, liebes Publikum, ich freue mich sehr, von Professor Bonitz eingeladen worden zu sein zur Ringvorlesung Fakt oder Fake – Wissenschaft erklärt der Uni Kiel. Mein Name ist Hanna Klimpe, ich war Journalistin, Pressesprecherin und Digitalreferentin, bevor ich 2018 Professorin für digitale Kommunikation und 2019 Professorin für Social Media an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg wurde. Ich bin seit 1999 im Internet aktiv und seit ich damals noch mit einem 56K-Modem als Teenagerin mit meiner Homepage online gegangen bin, faszinieren mich digitale Öffentlichkeiten und Möglichkeiten und Grenzen von digitaler politischer Partizipation. Entsprechend werde ich hier sowohl aus der Perspektive der Wissenschaftlerin als auch der Beobachterin meiner eigenen digitalen Sozialisation sprechen. Dieser Vortrag beruht auf einem Essay, den ich im Februar 2025 im Rahmen des Bundestagswahlkampfes für den Spiegel geschrieben habe. Dieser Essay hatte den Titel »Eure Empörung nutzt nur der AfD« und speiste sich aus der Beobachtung, dass auf Social Media sowohl reichweitenstarke Accounts von Personen mit Medienkompetenz wie Journalistinnen, Aktivistinnen und PolitikerInnen als auch private, politisch interessierte Accounts im Freundeskreis unfreiwillig zu AfD-InfluencerInnen wurden, indem sie sich über deren Position empören. Damit tragen sie nicht unwesentlich dazu bei, diese weiter zu verbreiten und rechtes Agenda-Setting voranzutreiben, weil eben vor lauter Empörung kaum noch Raum bleibt, andere Positionen zu verbreiten und zu diskutieren, die weniger auf Emotionalisierung setzen und vor allem kaum noch Raum bleibt, von der Empörung in die Aktion zu treten. Der Titel dieses Vortrags, Empört euch, politische Wut auf Social Media und im Real Life effizienter kanalisieren, ist angelehnt an den Titel des Essays Empört euch, das der damals 93-jährige ehemalige UN-Diplomat und französische Widerstandskämpfer Stéphane Hessel im Jahr 2010 veröffentlichte. Der 32 Seiten kurze Text, in dem Hessel im Zuge der Finanzkrise 2008 zum zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen den globalen Finanzkapitalismus aufrief, wurde zum Manifest einer jungen Generation, die sich vom apolitischen Hedonismus der 90er Jahre abwandte. Dabei organisierte sie sich zunehmend digital und nutzte Blogs und soziale Medien, um am Gatekeeping der traditionellen Medien vorbei Themen zu setzen, sich eine Stimme zu verschaffen und nichts weniger als eine Revolution zu fordern. Die Occupy Wall Street Bewegung 2011, der arabische Frühling, die grüne Revolution im Iran 2009 oder die Gezi-Proteste 2013 in der Türkei wurden als Twitter-Revolutionen bezeichnet, wie die Soziologin Zeynep Tufekci 2017 in Twitter and Teargas – The Power and Fragility of Network Protest beschrieb. In der parlamentarischen Politik galt Barack Obama 2008 als erster US-Präsident, dessen Sieg nicht unwesentlich auf erfolgreichen Social-Media-Wahlkampf zurückgeführt wurde. In Deutschland wurde Feminismus mit dem Aufschrei-Hashtag 2013 plötzlich wieder populär oder, wie man damals sagte, sexy. Gruppen, die ihre Themen im politischen Diskurs und in den klassischen Massenmedien nicht ausreichend repräsentiert sahen, zum Beispiel Frauen, migrantisch gelesene Menschen, Behinderte, trans- und non-binäre Personen, religiöse Minderheiten, skandalisierten, dass die Spezifika ihrer politischen Probleme nicht ausreichend gesellschaftliche Anerkennung fänden und sie als Gruppe nicht ausreichend Sichtbarkeit und Mitbestimmungsrecht erhalten. Manche nennen das Identitätspolitik, Ein Begriff, der bereits Ende der 1970er Jahre von schwarzen feministischen Aktivistinnen des Combahee River Collective aus den USA geprägt wurde, aber erst in den letzten 10 Jahren im Zuge von Social-Media-Aktivismus populär und dabei zunehmend zum Kampfbegriff geworden ist. Neutraler könnte man sagen, dass Aktivismus auf Social Media dazu beigetragen hat, die von Andreas Reckwitz 2017 beschriebene Gesellschaft der Singularitäten, in der das Besondere und Einzigartige und nicht mehr das Allgemeine die soziale Logik kennzeichnet, sichtbar zu machen und die eigene Zuordnung zu Communities anstatt in die Gesellschaft zu akzelerieren. Mit allen Problemen der gesellschaftlichen Vereinzelung und Spaltung, die damit einhergehen. Ich habe mich an diesen digitalen Debatten Ende der Nuller, Anfang der 10er-Jahre sehr enthusiastisch beteiligt und war tatsächlich sehr dankbar, dass endlich mal in Frage gestellt wurde, ob Männer wirklich qualifiziert dafür sind, mir Feminismus zu erklären. Online konnte ich mich mit anderen jungen Frauen über Partygespräche echauffieren, in denen aufgeklärte Soziologiestudenten mir lang und breit ausführten, dass die Nivellierung von Periodenschmerzen in einem nachweislich auf Männer ausgerichteten Gesundheitssystem doch gar nicht so schlimm seien im Vergleich zum globalen Kapitalismus, nur weil sie in irgendeinem Marx und Engels wieder mal was von Haupt- und Nebenwidersprüchen gelesen hatten. Ich habe es durchaus auch als Erkenntnisgewinn verbucht, dass die Tatsache, dass ich aus einer Region komme, die seit über 100 Jahren von Migration geprägt ist, dem Ruhrgebiet, nicht automatisch bedeutet, dass ich über Rassismus erhaben bin. Das alles sind Debatten, die in sozialen Medien vorangetrieben wurden, in Formaten wie Instagram-Kacheln oder Tweets, die kurz und kompakt genug waren, um Einzelthesen und Fallbeispiele darzustellen, die gesamtgesellschaftliche Probleme plastisch und exemplarisch skizzierten. Das Internet stand für Emanzipation, für Liberalismus, für kritische Selbstreflexion. Check your privilege ist ein beliebter Slogan, für zivilgesellschaftliches Grassroots-Engagement. Es war eine Öffentlichkeit, die jeder und jedem niedrigschwellig zur Verfügung stand. Die Plattformlogik sozialer Medien erlaubte, in dieser Öffentlichkeit schneller als zum Beispiel in Blogs ein großes Publikum zu erreichen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. MeToo, Black Lives Matter, Fridays for Future, soziale Medien haben entschieden dazu beigetragen, Themen wie sexualisierte Gewalt, Rassismus oder den Klimawandel in den öffentlichen Diskurs zu tragen. Sie haben auch dazu beigetragen, journalistische Redaktionen zu diversifizieren, wenn erfolgreiche BloggerInnen oder Polit-InfluencerInnen als RedakteurInnen eingestellt wurden und ihre Themen dann auch im Mainstream platzieren konnten. Empörung war dabei schon immer wesentlicher Bestandteil dieser Emanzipation, weil sie wesentlicher Bestandteil der Plattformlogik sozialer Medien ist. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Content auf Social Media dann besonders erfolgreich ist, wenn er möglichst stark emotionalisiert. Emotionalisierung führt dazu, dass UserInnen immer weiter scrollen und möglichst viel Zeit auf den Plattformen verbringen. Damit generieren sie Werbeeinnahmen und ermöglichen den Plattformbetreibern, Daten zu sammeln, mit denen künstliche Intelligenzen gefüttert werden. Nach dem Abebben der Proteste Mitte der 2010er Jahre entwickelte sich dann aber schnell ein Verständnis von digitaler politischer Partizipation, das eine Änderung realer Verhältnisse gar nicht unbedingt intendierte, sondern Sichtbarmachung im digitalen Diskurs zum Hauptziel erklärte. In Studien zu politischem Aktivismus auf Social Media wird teilweise schon das Liken eines politischen Beitrags auf Social Media als politische Handlung kategorisiert. Auch bei Online-Umfragen, zum Beispiel ob Wahlaufrufe von InfluencerInnen junge Menschen dazu animieren, wählen zu gehen, ist man immer auf die Selbstangaben der Befragten angewiesen. Ich will damit gar nicht das methodologische Vorgehen dieser Studien kritisieren. Likes, Shares und Kommentare sind nun mal die Phänomene, die quantifizierbar sind. Es sagt aber nichts darüber aus, ob die Wahrnehmung und Reaktion auf politische Inhalte zu einem dauerhaften Handlungsimpuls führen, sondern nur, wie innerhalb der Plattform auf politische Inhalte reagiert wird. Es gibt Langzeituntersuchungen, die dann eher ethnografisch und qualitativ arbeiten, die die Wechselwirkung von politischer Partizipation auf Social Media und politischem Handeln außerhalb von Social Media untersuchen. James Dennis hat zum Beispiel in seiner 2019 veröffentlichten Monographie Beyond Slacktivism, Political Participation on Social Media beschrieben, dass bei UserInnen, die ohnehin schon außerhalb des Internets politisch aktiv sind, Online-Aktivismus das Engagement noch verstärkt. Bei UserInnen, die sich ausschließlich online engagieren, der Transfer zum Beispiel zum Besuch einer Demonstration oder Gründung einer zivilgesellschaftlichen Initiative eher selten stattfindet. Auch eine kürzlich veröffentlichte Studie von Kosiara Pedersen und Halsgöy zur politischen Wirksamkeit von Social-Media-Kampagnen zeigt, dass digitale Aktivistinnen oft weniger offline engagiert sind als zum Beispiel klassische Parteimitglieder. Das zeigt sich auch daran, dass Social-Media-Aktivismus Ziele wie Repräsentation, Empowerment oder Awareness definiert, die ein erfolgreiches Performen in der Aufmerksamkeitsökonomie beschreiben Aber den Übergang vom Wissen um und Empörung über Missstände zu einer Änderung dieser Zustände nicht unbedingt enthalten. Social-Media-Aktivismus, der auf Veränderung der politischen Zustände im Real-Life, also im echten Leben, epistemologisch zugegebenermaßen ein schwieriger Ausdruck ausgerichtet ist, kämpft immer gegen die Logik der Plattform selbst an. Denn Social-Media-Empörung ist von der technologischen Infrastruktur her darauf ausgelegt, Social-Media nicht zu verlassen. Darüber haben Online-Aktivistinnen damals gerne hinweggesehen. Dies hatte einmal den Grund, weil mit dem Erstarken von Social Media als politischer Plattform auch rechtspopulistische und extremistische Inhalte zunehmend Verbreitung fanden, gegen die man sich positionieren wollte. Aber man lag auch dem Trugschluss auf, dass die bis zum Siegeszug von TikTok ausschließlich aus dem Silicon Valley stammenden Plattform- und Suchmaschinengründer sich lange Zeit als liberale Robin Hoods für die Meinungsfreiheit und eine bessere Welt inszenierten. Sowohl Mark Zuckerberg als auch Elon Musk haben finanziell und politisch jahrelang die Demokraten unterstützt. Don't be evil, sei nicht böse, stand in Googles Code of Conduct und galt als inoffizielles Firmenmotto, bis der Satz 2018 stillschweigend aus dem Mitarbeiterhandbuch entfernt wurde. Dabei war der Liberalismus des Silicon Valley immer Ausdruck einer libertären Wirtschaftsanarchie und eines verabsolutierten Individualismus, der Institutionen und jede Form von Regularien verachtet. Das inoffizielle Firmenmotto von Facebook war bis 2014 Move fast and break things. Der Internettheoretiker Fred Turner beschreibt in From Counterculture to Cyberculture ausführlich, wie die Ideologie des Silicon Valley aus einer kruden Mischung aus Hippie-Aussteigertum, deren Bibel Henry David Thoreau's Walden war, und futuristischem Tech-Optimismus erwachsen ist. Politisches Ziel dieser Ideologie ist, sich der Gesellschaft zu entziehen, nicht gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Auch Adrian Daubs 2020 erschienenes Buch, Was das Valley Denken nennt, über die Ideologie der Tech-Branche, ist hier sehr zu empfehlen. Der Turnaround der Agenda von Meta und X, als Twitter lange das Garten Eden der linksliberalen Bubble, kommt daher eigentlich nicht überraschend. Es ist eine logische Konsequenz dieser Ideologie, sobald die Plattformbetreiber sich Regulierungsvorgaben ausgesetzt sahen und von ihnen gefordert wurde, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die derzeitige Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Beer, hat sich 2018 in dieser Hinsicht in ihrer damaligen Funktion als Staatsministerin für Digitalisierung weniger in ihrer Begeisterung für Flugtaxen als prophetisch erwiesen, als mit ihrer in einem Interview mit der Welt getätigten Aussage, mit der sie die Entwicklung auf X weitsichtig voraussah. Auf Twitter sind ohnehin nur Politiker, Journalisten und Psychopathen unterwegs. Natürlich gab es auch damals schon KritikerInnen, die die Euphorie über soziale Medien als Heilsbringer basisdemokratischer Partizipation differenzierter kritisierten, so zum Beispiel Evgeny Morozov 2011 in The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom oder Shoshana Zuboff 2018 in The Age of Surveillance Capitalism, um zwei Klassiker der Netzkritik zu nennen. In The Net Delusion kritisiert Evgeny Morozov die Vorstellung, dass das Internet und soziale Medien zwangsläufig zu mehr Demokratie und Freiheit führen, als naiv. Er warnte vor dem damals vorherrschenden Cyber-Utopianism, dem Glauben, dass technologische Innovationen automatisch politische Veränderungen zum Guten bewirken. Vor allem kritisiert er westliche Politiker und Technologieenthusiasten, die das Internet als Werkzeug für Demokratieexport idealisieren. Morozov zeigte schon damals auf, dass autoritäre Regime wie China, Russland oder der Iran digitale Technologien sehr geschickt einsetzen, um Überwachung, Zensur und Propaganda zu betreiben. Statt durch das Netz geschwächt zu werden, nutzen diese Staaten die Möglichkeiten des Internets, um Dissidenten zu verfolgen, die öffentliche Meinung zu manipulieren und soziale Bewegungen zu unterwandern. Das Internet wird damit nicht per se zur Befreiungstechnologie, sondern kann ebenso zur Unterdrückung verwendet werden. Um es mit den Worten des Technikhistorikers Melvin Kranzberg zu sagen, Technik ist weder gut noch böse und sie ist nicht neutral. Ein zentrales Argument Morozovs ist, dass westliche Politik auf Technik deterministisch agiert und sich von oberflächlichen Erfolgen wie der Rolle von Twitter im Iran oder bei den arabischen Aufständen blenden lässt. Dabei ignoriert sie komplexe politische und gesellschaftliche Realitäten. Solche Illusionen führen zu einer Außenpolitik, die sich zu sehr auf technologische Mittel stützt, anstatt demokratische Institutionen, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit zu fördern. Er plädiert für einen nüchternen, kritischen Blick auf die Rolle digitaler Medien. Technologie ist für ihn kein Ersatz für politisches Engagement, Bildung oder institutionelle Reform. Wer Demokratie stärken will, darf sich nicht allein auf Plattformen und Startups verlassen, sondern muss langfristige politische Prozesse unterstützen. In The Age of Surveillance Capitalism ergänzt Shoshana Zuboff diese Diskussion um die Frage, wie große Tech-Konzerne wie Google und Facebook persönliche Daten als Rohstoff für Profit nutzen. Sie beschreibt eine neue Form des Kapitalismus, in der menschliches Verhalten überwacht, vorhergesagt und manipuliert wird und das ohne bewusste Zustimmung der Nutzer. Zuboff nennt dies Überwachungskapitalismus. Im Zentrum steht die Kommerzialisierung von Verhaltensdaten, die nicht für Werbung, sondern zunehmend zur Verhaltenssteuerung verwendet werden. Diese Praxis bedroht laut Zuboff nicht nur die Privatsphäre, sondern auch die individuelle Autonomie, Demokratie und Freiheit. Sie warnt von einer Machtverschiebung von demokratisch legitimierten Institutionen hin zu privaten Unternehmen, die über enorme Wissens- und Kontrollressourcen verfügen. Mittlerweile existiert eine Unmenge an Literatur darüber, wie Social Media demokratische Prozesse unterminiert und gefährdet, wobei es zu einfach gedacht ist, soziale Medien als alleinigen Sündenbock für die politischen Disruptionen zu machen, die wir seit einigen Jahren erleben. Als nach der für viele überraschenden Wahl Trumps im Jahr 2016, 2 Jahre später, bekannt wurde, dass Facebook illegal Millionen von Nutzerdaten an das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica verkauft hatte, die damit durch Microtargeting, also im großen Stil auf die persönlichen Präferenzen der UserInnen zugeschnittene Werbeanzeigen, Wahlwerbung für die Republikaner machen konnten, hieß es schnell, Wahlmanipulation durch Facebook sei schuld an der Wahl Trumps. Mittlerweile ist der Forschungsstand sich einig, dass der Erfolg Trumps multifaktoriell war, zum Beispiel der Einfluss von Fox News nicht zu unterschätzen war. Auch der direkte Einfluss von Desinformationskampagnen auf Social Media auf die Demokratie ist empirisch nicht belegt. Die Politikwissenschaftlerin und Weizenbaum Principal Investigator Janet Hoffmann betont, dass Desinformation ein Symptom, aber nicht der primäre Auslöser von Demokratieverfall ist und der Hype der Diskussion am Kern des Problems vorbeigeht. Sie verweist dabei unter anderem auf die internationale Langzeitstudie Democracy Reports des Variety of Democracy Institutes in Göteborg. Desinformation versteht Hofmann in diesem Sinne als politisches Handeln, Zitat, das eine Abwehr gegen gesellschaftliche Eliten, gegen Einfluss des professionellen Journalismus auf die politische Meinungsbildung und gegen die Wissenschaft zugunsten eines Wir-Gefühls ausdruckt, das sich um populistisches Denken und seine Repräsentanten gruppiert. Zitat Ende. Sie wünscht sich von Qualitätsmedien einen Code of Conduct, mit dem man sich darauf einigt, sich nicht wechselseitig durch Skandalmeldungen von populistischen PolitikerInnen zu überbieten. Ein ähnlicher Code of Conduct wäre möglicherweise auch für demokratische AkteurInnen auf Social Media sinnvoll, insbesondere solche, die als MedienexpertInnen, AktivistInnen oder PolitikerInnen über Medienkompetenz und Reichweite verfügen. Dies als kleiner Exkurs in die Makroperspektive der Plattformideologie, unter deren Rahmenbedingungen UserInnen auf Social Media agieren und die natürlich die Art der politischen Partizipation und damit auch der politischen Wut prägen. Es ist nicht so, dass wir erste Generation der Digital Natives, die uns voll bloggendem Enthusiasmus in die basisdemokratischen Versprechen digitaler politischer Partizipation gestürzt haben, nicht auch mit Morozov und Co. beschäftigt hatten. Aber auf der anderen Hand hat der Erfolg uns ja recht gegeben. Diskurse haben sich verschoben, neue Themen, neue AkteurInnen wurden im politischen Leben sichtbar, online wie offline. Im Internet gab es ungleiche Machtverhältnisse, aber die gab und gibt es in den etablierten Institutionen wie Parteien, der Verwaltung, der Medienwirtschaft oder den Hochschulen auch. Nur, die Erkenntnis, dass Online-AktivistInnen eben nicht mehr die digitalen Rebellen sind, die sich gegen das mediale und politische Establishment auflehnten, ist bislang noch nicht flächendeckend eingetreten. Politinfluencer in den sozialen Medien gehören längst zum Establishment und tragen in dieser Position Verantwortung dafür, sich nicht nur über Missstände aus der Position des machtlosen Underdogs zu empören, sondern diese auch zu verändern. Hier kopiert der Online-Aktivismus. Wohlwollenderweise möchte ich die These aufstellen, dass dies unbewusst geschieht, die libertäre Logik der Plattform. Genau wie Mark Zuckerberg, Elon Musk und Co. regelmäßig die Verantwortung für die Folgen der Verbreitung von Desinformation, Verschwörungsmythen oder Hate Speech mit dem Argument zurückweisen, sie würden ja nur die Plattformen zur Verfügung stellen, für die dort veröffentlichten Inhalte seien ausschließlich die UserInnen verantwortlich, sehen InfluencerInnen und AktivistInnen auf Social Media oft ihren politischen Auftrag darin erfüllt, auf gesellschaftliche und politische Missstände hinzuweisen, diese zu skandalisieren und ihre Community zu empowern. Beseitigt werden sollen diese Missstände aber von den Institutionen, die man für zaghaft und unzulänglich hält, es aber trotzdem richten sollen und das am besten ganz ohne Kompromisse. Und von der schönen Vorstellung, man könne mit einem Hashtag oder einem viralen Video die Welt verändern, wenn nur genügend Menschen mitmachen, wollen sich einige Digitalenthusiastinnen immer noch nicht verabschieden. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist wichtig, sich über Missstände zu empören und den Betroffenen dieser Missstände eine Öffentlichkeit zu verschaffen. Nichts anderes tut der Journalismus seit Jahrhunderten und es ist gut, dass AktivistInnen, InfluencerInnen, aber auch ganz normale UserInnen auf sozialen Medien auf politische Missstände aufmerksam machen. Damit sprechen sie insbesondere eine junge Zielgruppe an, die sich, wie der kürzlich veröffentlichte Reuters News Report erst wieder gezeigt hat, primär über soziale Medien über das politische Geschehen informiert. Das darf aber nicht dazu führen, in der Awareness und dem Empowerment im digitalen Raum zu verharren, zumal Empowerment nicht zwingend heißt, dass jemand, der in seiner Internet-Community mutig ist, dadurch außerhalb des Internets weniger schüchtern wird. Das ist nun mal das Schicksal der Nerds. Und es bedarf einer kritischen Reflexion, inwiefern das Sharen und Kommentieren politischer Inhalte auf Social Media zur Aufklärung beitragen und in welcher Form die Verbreitung populistischer und demokratiefeindlicher Inhalte als Ausdruck von Entsetzen und Empörung einen emanzipatorischen und handlungsorientierten politischen Diskurs letztlich konterkariert. Die unfreiwillige Unterstützung problematischer Inhalte in sozialen Medien ist ein Thema, seit Social-Media-Plattformen Anfang, Mitte der 2010er in ihrem politischen Potenzial jenseits von Partyfotos populär wurden. Blogs und Tweets wurden damals noch eher im linksliberalen Sinne verstanden, alternative Medien, die eine diversere, schnellere, authentischere Grassroots-Perspektive sichtbar machen sollten als die klassischen Massenmedien. Das Engagement der User machte sich aber auch zum Beispiel die Terrororganisation Islamischer Staat zunutze. In professionell produzierten Videos zeigte der IS nicht nur seine militärische Macht, sondern verbreitete gezielt Terroranschläge, Hinrichtungen und Propagandaclips über Social Media. Auch wurden systematisch Live-Videos von den terroristischen Attentaten in Paris 2015, Nizza 2016 oder auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin 2016 verbreitet, die massenhaft geteilt wurden. Häufig waren das Aktivistinnen, die in einem Verständnis als digitale Bürgerjournalistin die Öffentlichkeit informieren und warnen wollten, aber ein wesentlicher Teil der Angstmaschinerie des IS waren. Denn diese Inhalte waren nicht nur für eine eingeschworene Anhängerschaft gedacht, sie sollten über Schock, Abscheu und Angst eine möglichst weite Verbreitung finden. Dabei nutzte der IS die Mechanismen der sozialen Netzwerke, Reichweite durch Emotionen, Sichtbarkeit durch Reaktion. Es war eine Strategie des medialen Horrors, die auf dem Prinzip der viralen Empörung beruhte. Jeder entsetzte Kommentar, jeder empörte Retweet war unbeabsichtigt Teil des kalkulierten Distributionssystems. Später wurden Aufklärungskampagnen verbreitet, wie man sich im Fall einer Live-Übertragung eines Attentats verhalten sollte. Kein Videomaterial teilen, aber zum Beispiel praktische Informationen. So stellten zum Beispiel während der Attentate in Paris Bewohner per Twitter ihre Wohnung als Schutzraum zur Verfügung. Auch die Berichterstattung oder das Debunking von Desinformation steht, wie vorhin bereits ausgeführt, vor der Herausforderung, dass jede Wiederholung der Narrative und sei es im kritischen Kontext dazu beiträgt, das Narrativ weiter zu verbreiten und im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Diese Taktik ist längst nicht mehr nur radikalen Terrorgruppen oder EinzeltäterInnen vorbehalten. Auch die rechtspopulistische AfD hat sie für sich adaptiert, allerdings auf subtilere, anschlussfähigere Weise. Der Politologe und Politikberater Johannes Hilde hat über 2 Jahre die Videoimpression der AfD auf TikTok ausgewertet. Er kommt zu dem Ergebnis, dass im Bundestag gehaltene Reden als gezielte Inszenierung für Social Media konzipiert und genutzt werden. Zitat Anfang: Die Reden im Bundestag sind plattformkonform. Die AfD gestaltet die Reden so, dass sich kurze Passagen mit radikalen Aussagen auskoppeln lassen. Zitat Ende, analysierte Hilde im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Die Sätze sind pointiert, zugespitzt, oft provokant, ideal geeignet für kurze Clips und Snippets. Die Partei weiß genau, ihre Fanbase wird solche Inhalte begeistert teilen. Doch fast noch wirkungsvoller sind die Reaktionen der politischen Gegner. Empörte Tweets, schnappatmende Videoanalysen, zornige Instagram-Reels, sie alle spielen der AfD in die Karten. Organische Reichweite heißt das im Kommunikationsjargon und die ist nicht nur deswegen begehrt, weil sie billig ist, sondern auch, weil Privatpersonen und InfluencerInnen, die nicht offiziell mit der Partei oder Marke verbändelt sind, ein extrem hohes Maß an Glaubwürdigkeit besitzen. Die kritische Reaktion wird so ungewollt zur Verstärkerin rechter Botschaften. Denn je mehr Menschen AfD-Content posten, desto mehr digitalen Raum nehmen deren Aussagen und Themen nicht nur quantitativ ein, desto populärer wird auch der Content und wird entsprechend vom Algorithmus als Trending Topic identifiziert und bevorzugt angezeigt, unabhängig davon, ob der Post affirmativ oder kritisch ist. Die Popularität verselbstständigt sich. Das ist mittlerweile eigentlich allgemein bekannt, wird im schnellen Resharen oder Stitchen aber schnell vergessen. Als auf dem Parteitag der AfD im Januar 2025 Alice Weidel verkündete, dass der Begriff Remigration ins Parteiprogramm übernommen würde, gab es zahlreiche Artikel darüber, ob die radikalisierte Haltung der Parteichefin als Überzeugung oder Taktik einzuordnen sei. Vielleicht ist die Antwort viel banaler. Wie Elon Musks Hitlergruß besteht die Motivation möglicherweise hauptsächlich darin, dass radikale Gesten gerade im digitalen Raum einfach gut funktionieren, weil alle mitmachen, in die eine oder andere Richtung. Als Volkswirtin und Politikerin hat Weidel die Aufmerksamkeitsökonomie sicherlich gut verstanden. Auch die ständig mahnende Wiederholung, dass die AfD mit Begriffen wie Remigration die Grenzen des Sagbaren verschiebt, trägt genau dazu bei, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden. Je häufiger der Begriff Remigration benutzt ist, im kritischen oder affirmativen Kontext, desto schneller normalisiert er sich. Je häufiger gemahnt wird, dass man sich an bestimmte Aussagen und politische Zustände nicht gewöhnen darf, desto mehr trägt man dazu bei, sich an Aussagen und politische Zustände zu gewöhnen. Damit überlässt man Rechtspopulistinnen nicht nur das Agenda-Setting, man hilft aktiv mit, es umzusetzen. Die politische Rechte in den USA hat für dieses Phänomen längst einen Namen gefunden. Owning the Libs, die Liberalen vereinnahmen. Gemeint ist eine Strategie, progressive und liberale Kräfte nicht nur argumentativ, sondern emotional in Schach zu halten. Ziel ist es, die Gegenseite in einen permanenten Empörungsmodus zu treiben, mit dem Effekt, dass sie ständig reagiert, aber kaum noch selbst gestaltet. Empörung wird zur Falle, zur Selbstverausgabung. Während man sich aufreibt, produziert der politische Gegner den nächsten Clip, der wieder für Furore sorgen wird. Auffällig ist dabei, dass nicht nur NutzerInnen, die nicht professionell in Medien oder Politik unterwegs sind, in diese Mechanismen tappen, sondern auch Menschen mit hoher Medienkompetenz. JournalistInnen, PolitinfluencerInnen, AktivistInnen, viele von ihnen beteiligen sich an der Empörungsökonomie, obwohl sie um ihre Funktionsweise wissen müssten. Aber Empörung ist eben auch eine Bühne für das eigene Profil, und möglicherweise gehört es auch zum digitalen demokratischen Diskurs, seine Eitelkeit ein bisschen in den Griff zu bekommen und zwischen politischem Aktivismus und dem Streben nach digitaler Sichtbarkeit sorgfältiger abzuwägen. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass Social-Media-Aktivistinnen sich stärker kritisch reflektieren. Muss wirklich jeder zu allem etwas sagen? Ist es nötig, sich bei jeder Provokation reflexartig zu Wort zu melden? Vielleicht macht ein Podcast noch nicht automatisch eine Person zum Universalgelehrten. Denn Owning the Libs ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist Owning Social Media. Die Algorithmen von Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram oder TikTok haben keine moralische Haltung. Sie belohnen Interaktion und Empörung, Wut und Schock sind dabei besonders effektiv. Wer diese Emotionen auslöst, egal in welchem politischen Gewand, hat die besten Chancen auf Sichtbarkeit. Rechte Provokation funktioniert in diesem System besser als demokratische Differenzierung. Stimmen wie die Publizistin Marina Weißband, ehemaliges Mitglied der Piratenpartei und eine der Early Adopter politischen Aktivismus im Internet, fordert daher einen demokratischen Populismus, der die Emotionalisierung sozialer Medien ernst nimmt, aber in konstruktive Bahnen lenkt, anstatt im Empörungsmodus zu verharren. Denn im Zeitalter sozialer Medien vollzieht sich eine paradoxe Entwicklung. Während nie zuvor so viele Menschen öffentlich politisch Position bezogen haben, war die gefühlte kollektive Ohnmacht selten größer. Das zeigt sich an Phänomenen wie der News Fatigue. Der Ausdruck tauchte erstmal in den frühen 2000er Jahren in journalistischen und medienwissenschaftlichen Kontexten auf, gewann aber ab 2016 insbesondere im Zuge der Trump-Präsidentschaft, Brexit-Berichterstattung und der stark negativ geframten digitalen Nachrichtennutzung an Relevanz. News Fatigue beschreibt mentale Erschöpfung und emotionale Überlastung durch die permanente Flut an Nachrichten, insbesondere über digitale Medien. Im Reuters Digital News Report 2018 wurde der Begriff prominent untersucht und festgestellt, dass in vielen westlichen Demokratien ein signifikanter Teil der Bevölkerung angab, sich bewusst von Nachrichten abzuwenden. Anhaltende Berichterstattung zu einem Thema führt zu emotionaler und kognitiver Ermüdung, oft verbunden mit dem Wunsch, das Thema zu meiden. Eine Umfrage des Pew Research Center unter 12.000 US-Amerikanern ergab 2020, dass rund 2/3 von Erschöpfung durch Nachrichten berichten. Etwa 71% zogen sich zeitweise komplett vom Nachrichtenkonsum zurück. Ferner konnte beobachtet werden, dass wiederholtes Betrachten derselben Nachricht zusätzlich zu einer Desensibilisierung und abnehmender moralischer Empfindsamkeit führt. Dies wird als Moral Repetition Effekt bezeichnet. So entsteht ein toxischer Kreislauf aus Reaktivität, Überforderung und Lähmung. Der reflexhafte Drang, auf jede rechte Provokation, jeden neuen Skandal, jeden populistischen Ausfall mit Entrüstung zu reagieren und diesen zu teilen, mündet in einen Modus permanenter Reaktivität. Das hat Folgen für das eigene politische Empfinden und Handeln. Aus Doomscrolling, dem permanenten Konsum von schlechten Nachrichten, wird Doomsharing als vermeintliche Form der Wehrhaftigkeit. Denn das Teilen von Nachrichteninhalten, die Empörung, Angst oder Pessimismus hervorrufen, führen in den meisten Fällen eben nicht zu einer produktiven Handlung. Sharing is caring ist eine digitale Kulturtechnik, deren Sinnhaftigkeit kaum noch hinterfragt wird. Der Mechanismus ist zunächst gut gemeint. Man will Missstände sichtbar machen, rechte Hetze nicht unwidersprochen lassen, andere sensibilisieren. Doch auf struktureller Ebene erweist sich dieser gut gemeinte Impuls als kontraproduktiv. Wer sich dauerhaft in einem Modus der Empörung und Reaktion befindet, kann keine proaktive politische Gestaltungskraft entwickeln. Denn Aufmerksamkeit ist eine endliche Ressource. Und wenn sie vollständig von den Provokationen der Rechten absorbiert wird, bleibt keine Energie mehr für eigene Inhalte, Visionen und Strategien. Diese Art der Reaktivität erzeugt zudem ein Gefühl permanenter Bedrohung. Die kollektive politische Kommunikation gerät so in eine Art dauerhaften Notfallmodus. Was ursprünglich wie eine Form digitaler kollektiver Therapie wirkt, man teilt sein Entsetzen, um sich nicht allein zu fühlen, verwandelt sich zunehmend in eine kollektive Angstspirale. Studien zum Umgang mit Krisen und Schocksituationen zeigen, dass Menschen unter Dauerstress dysfunktionale Coping-Mechanismen entwickeln. Statt Handlungsfähigkeit zu mobilisieren, wird das Gefühl der Ohnmacht verstärkt. Die eigene Timeline und die geteilten Stories seiner Community scheinen nur noch aus populistischen Ausfällen zu bestehen. Aus Empowerment wird performative Hilflosigkeit. Lange Zeit wurde die Einseitigkeit der Inhalte, mit denen User in den sozialen Medien konfrontiert werden, mit dem Konzept der Filterblase erklärt, das Ellie Parisa 2011 populär machte. In The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, beschreibt Parisa, wie personalisierte Algorithmen im Internet unsere Informationswelt verengen, ohne dass wir es merken. Seine zentrale These, Plattformen wie Google, Facebook oder Amazon analysieren kontinuierlich unser Verhalten und passen daraufhin die Inhalte an, die sie uns zeigen. So entsteht für jeden Einzelnen eine individuell zugeschnittene Realität, eine sogenannte Filterblase. Besonders brisant ist dabei, dass dieser Mechanismus unsichtbar ist. Die Filterung passiert im Hintergrund, ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung. Wir glauben, eine neutrale Realität zu sehen, bewegen uns aber in einer algorithmisch kuratierten Echokammer. Parisa fordert daher mehr Transparenz über die Funktionsweise von Algorithmen, demokratische Kontrolle über digitale Plattformen und ein bewusstes Medienverhalten. Nur so können wir die Informationsvielfalt erhalten, die für eine offene, plurale Gesellschaft notwendig ist. Doch neuere Studien, wie zum Beispiel von Bruns und Dahlgren oder in Deutschland auch vom Hans-Bredow-Institut veröffentlicht, widersprechen dieser These. Auch wenn Parisas Forderungen sicherlich sinnvoll sind und es zahlreiche Studien gibt, die zeigen, wie schnell UserInnen zum Beispiel in ein rechtsextremes Rabbit Hole gelangen, wenn sie einmal mit rechten Inhalten konfrontiert worden sind. Aber es ist eben nicht nur algorithmische Verzerrung, die dazu führt, dass man auf Social Media mit einseitigen Inhalten geflutet wird. Die Studie des Hans-Bredow-Instituts zum Beispiel zeigt, dass die meisten Menschen durchaus mit sehr vielfältigen Inhalten konfrontiert werden. Allerdings führt diese Vielfalt nicht zur Horizonterweiterung. Im Gegenteil, sie überfordert viele NutzerInnen. In dieser Überforderung greifen sie umso fester auf Inhalte zurück, die ihrem Weltbild bereits entsprechen. Man spricht hier von Confirmation Bias, einer Bestätigungsverzerrung, die durch selektive Wahrnehmung hervorgerufen wird. Selektive Wahrnehmung beschreibt die Tendenz von Menschen, Informationen, die ihre bestehenden Überzeugungen und Meinungen bestätigen, bevorzugt wahrzunehmen und Informationen, die diesen widersprechen, zu vermeiden. Nicht die Homogenität der Inhalte ist das Problem, sondern die Überforderung durch Vielfalt. Diese führt dazu, dass Menschen bevorzugt Inhalte rezipieren, die mit ihrem Weltbild übereinstimmen, aus kognitiver Bequemlichkeit, nicht algorithmischer Isolation. Fazit der Studie: Das eigentliche Problem ist nicht die Abschottung, sondern der selektive Umgang mit Diversität. Die Folge ist eine paradoxe Selbstverengung im Angesicht von Überangebot. Dieses Phänomen hat der Internettheoretiker Douglas Rushkoff in seinem Buch Present Shock – When Everything Happens Now bereits 2013 beschrieben. Seine zentrale These: Die digitale Vernetzung und Beschleunigung haben uns in einen Zustand versetzt, in dem Vergangenheit und Zukunft an Bedeutung verlieren und wir in einem dauerhaften Jetzt leben. Dieses Jetzt ist hyperaktiv, überladen, chaotisch, ein Gegenwartsschock. Eines der 5 Hauptphänomene, die Douglas als Folge des Present Shock beschreibt, nennt er Apokalypto. Dies bezieht sich auf einen kulturellen und psychologischen Zustand, in dem Menschen in Erwartung eines baldigen Zusammenbruchs der Welt leben. Nicht unbedingt, weil sie sich diesen wünschen, sondern weil sie ihn für unausweichlich halten. Apokalypto beschreibt laut Rushkoff weniger eine konkrete Vorstellung vom Ende der Welt, sondern vielmehr das ständige Gefühl, dass irgendwas kurz vorm Kippen ist. In einer Welt, in der Newsfeeds im Minutentakt neue Krisen auswerfen, vom Waldbrand bis zu einem drohenden Atomkrieg, entsteht eine permanente Alarmbereitschaft. Dieses Gefühl des drohenden Endes ersetzt langfristige Planung oder Zukunftsdenken durch reaktive Gegenwart. Wenn alles jederzeit kollabieren kann, wird politisches oder soziales Handeln im eigentlichen Sinne zunehmend bedeutungslos. Rushkoff argumentiert, dass dieses apokalyptische Denken eine direkte Folge des allgemeinen Present Shock und strukturell in der medialen und digitalen Gegenwart verankert ist. Der Verlust linearer Zeitstrukturen führt dazu, dass Zukunft nicht mehr als gestaltbar erlebt wird, sondern nur noch als drohende Katastrophe. Der Mensch gerät dadurch in einen Zustand des Jetzt- oder Nie-Denkens. Entweder man rettet sofort alles oder man gibt komplett auf. Das Phänomen des Apokalypto-Viertler Rushkow zu politischer Lähmung, Überforderung und Zynismus. Wer ständig hört, dass alles vorbei ist, verliert die Motivation, konkrete, langfristige Schritte zu gehen. Obwohl sich viele nach radikalem Wandel sehen, glauben sie gleichzeitig, dass nichts mehr veränderbar ist. Das Resultat ist ein Rückzug in die private Sphäre oder ins ironische Abwinken, in die Elhotzoisierung des politischen Diskurses. Die wird sprachlich noch dadurch verstärkt, dass Social Media eine aphoristische Ausdrucksweise bevorzugt. Ein Tweet hat 280 Zeichen, ein TikTok-Clip dauert ungefähr 60 Sekunden. In dieser Enge werden Thesen nicht diskutiert, sondern gesetzt. Was als scharfe Zuspitzung gemeint ist, wird schnell wie ein Faktum. Demokratie ist längst gescheitert, die Rechten haben längst gewonnen. 2025 wird der kälteste Sommer, den du je erlebt hast. Solche Aussagen klingen entschlossen, aber sie wirken auch entmutigend. Sie erzeugen ein Gefühl der Unumkehrbarkeit, das nicht auf politischer Analyse, sondern auf rhetorischer Ökonomie beruht. Wer sich dauerhaft in solchen Narrativen bewegt, für den erscheint Widerstand zunehmend sinnlos. In einem Beitrag in dem US-amerikanischen Magazin Medium mit dem Titel The Age of Apocalypto, Everything Doesn't Have to End, hat Rushkow 2022 noch einmal eindringlich vor den Folgen dieser permanenten Überforderung in unserer medialisierten Gesellschaft gewarnt. Die Dauerkrise, die in unseren Feeds minütlich aktualisiert wird, kennt keinen Anfang und kein Ende. Sie ist schlicht immer da. Doomsharing trägt dazu bei, diesen Zustand nicht nur abzubilden, sondern permanent zu intensivieren. Die Überforderung über den Zustand der Welt wird durch das ständige Teilen dieser Überforderung selbst zur Hauptnachricht. Der Kreislauf verselbstständigt sich. Wer mitteilt, wie empört er oder sie ist, trägt zur kollektiven Überforderung bei und erhält Bestätigung von anderen Empörten, die die Sharing, die Überforderung perpetuieren und intensivieren. Aus politischem Aktivismus wird eine Feedbackschleife der Lähmung. Die Präsenz rechter Inhalte im eigenen Feed, die eigentlich abschrecken sollte, wird so zur omnipräsenten Bedrohung, gegen die man sich permanent zur Wehr setzen muss. Ein weiterer Faktor der politischen Lähmung im Social-Media-Zeitalter ist die Tendenz zu Maximalforderungen und sehr allgemein gehaltenen Diskursen, die oft losgelöst von realpolitischer Umsetzbarkeit sind. Wer Aufmerksamkeit generieren will, muss in knappen, markanten Aussagen kommunizieren. Komplexität wird als Schwäche empfunden. So dominieren nicht selten Forderungen, die moralisch legitim sein mögen, aber strukturell ins Leere laufen. Je ähnlicher und krasser der geteilte Content ist, je weniger Abweichungen und Zwischentöne zu finden sind, desto mehr bestätigt es den eigenen Zusammenhalt. Auch das ist ein fruchtbarer Anker für die Verbreitung vereinfachter, radikaler Positionen. Wer sich in solchen Diskursen bewegt, empfindet jeden politischen Kompromiss zwangsläufig als Verrat und jeden realpolitischen Fortschritt als kosmetische Reform. Das Ergebnis ist Frustration und ein Rückzug aus tatsächlichem Engagement beziehungsweise ein gar nicht erst Eintreten ins Engagement. Aus 9 Jahren Gleichstellungsarbeit an einem vermeintlich hyperwoken Ort wie der Hochschule kann ich sagen, dass ich von der Diskrepanz zwischen den Maximalforderungen aus dem online-feministischen Diskurs, in dem ich mich selber seit fast 25 Jahren bewege, und der mühsamen, kleinteiligen und zähen, wenn auch dank vieler Verbündeter sehr schön, Gleichstellungsarbeit zunehmend genervt bin. Maximalforderungen führen außerdem dazu, dass man mit Menschen, die diese nicht erfüllen, nicht mehr kommunizieren kann. Sie machen außerhalb der eigenen Bubble sehr einsam und verzerren den Blick auf die Komplexität gesellschaftlicher Strukturen. Das empörte Teilen rechtspopulistischer Inhalte aus demokratischer Motivation auf Social Media kann somit, trotz redlicher Absicht der Unterstützung demokratischer Werte, Vereinzelung und politische Handlungsunfähigkeit verstärken. NutzerInnen reagieren auf provokante Posts mit Empörung und teilen sie in der Hoffnung, Haltung zu zeigen und Verbündete zu erreichen. Doch führt dieser politische Reflex wirklich zu realer Dialogbildung? Wer ist überhaupt das Publikum der eigenen digitalen Empörung? Und gehen Community-Building und Vereinzelung dabei vielleicht Hand in Hand? In der Medien- und Kommunikationsforschung beschreibt das Konzept der Imagined Audience, imaginierte Zuhörerschaft, die Vorstellung, die Individuen von ihrem Publikum in medialen Kontexten, besonders in sozialen Medien, haben. Es wurde ursprünglich von dem Soziologen Michael Warner in seiner Theorie Publics and Counterpublics 2002 eingeführt und später von Alice Morwick und Dana Boyd im Kontext digitaler Kommunikation konkretisiert. In klassischen zwischenmenschlichen Kommunikationssituationen, etwa im direkten Gespräch, ist das Publikum meist sichtbar und klar umrissen. In digitalen Räumen dagegen, vor allem auf Social Media, wissen SenderInnen selten, wer genau ihre Beiträge liest, sieht oder hört. An die Stelle eines realen Publikums tritt daher eine mentale Repräsentation, die Imagined Audience, die auf Annahmen, Erfahrungen oder Wünschen der Senderin beruht. Diese Vorstellung beeinflusst, was Menschen posten, wie sie sich darstellen und welche Inhalte sie wie framen. Auch Forschungen wie von Litt oder Neubaum und Krämer zeigen, dass die Imagined Audience maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie Inhalte auf Social Media kuratiert, Tonalitäten gewählt und politische Aussagen formuliert werden. Marwick und Boyd beschreiben die Imagined Audience als eine kognitive Konstruktion, durch die User versuchen, die unsichtbaren Zuhörerinnen in sozialen Netzwerken greifbar zu machen. Dabei kann diese vorgestellte Öffentlichkeit deutlich von der tatsächlichen abweichen. Beispielsweise denken sich NutzerInnen eine Gruppe von Gleichgesinnten oder Freunden, während ihre Posts potenziell von völlig anderen oder auch gegensätzlich denkenden Gruppen gelesen werden können. Von ArbeitgeberInnen, politischen GegnerInnen oder algorithmengetriebenen ZufallsbeobachterInnen. Wenn Sie sich die Anti-AfD-Videos der demokratischen Parteien im Wahlkampf ansehen, sind das oft die Clips mit den meisten Views, die Kommentarspalte aber ist übersät mit blauen Herzchen, dem Symbol der AfD-Sympathisantin. Auch das ein Beispiel für Owning the Lips. Gerade auch algorithmengetriebene ZufallsbeobachterInnen haben zunehmend an Bedeutung gewonnen, seit TikTok mit der For You-Page, die Instagram dann mit der Explore-Page kopiert hat, den Empfehlungsalgorithmus als zentrale Form des Konsums von Content etabliert hat. Diese Empfehlungsalgorithmen können zwar die Views für einen Beitrag signifikant erhöhen, es ist aber noch unklarer, wer den Beitrag sieht und mit welcher Einstellung dieser rezipiert wird. Einerseits kann die Imagined Audience also empowern, indem sie ein Gefühl von Gemeinschaft oder Solidarität schafft. Nicht selten sind aus UserInnen, die sich gegenseitig folgen, Freundinnen oder politische Verbündete geworden. Andererseits verstärkt die Imagined Audience auch soziale Unsicherheiten, Selbstzensur oder strategische Selbstdarstellung, weil unklar ist, wie Inhalte rezipiert werden und es letztlich, abgesehen von Kommentaren und Private Messages, keine konkrete Reaktion gibt. Somit ist sie Ausdruck einer paradoxen Vereinsamung. Obwohl die digitale Öffentlichkeit den Eindruck von Vernetzung erzeugt, bleibt die tatsächliche Reaktion oft abstrakt und unbefriedigend. Ein Like, ein Retweet oder ein algorithmisch begünstigter Reichweitenschub sind selten eindeutige Zeichen von Zustimmung oder Engagement. Die Interaktion verlagert sich in symbolische Gesten, ohne dass eine echte Rückkopplung entsteht. Die Unklarheit des Feedbacks durch die Imagined Audience wird durch generative KI zumindest auf reichweitenstarken Accounts noch gestärkt. Die kürzlich veröffentlichte Imperva-Bad-Bot-Studie zeigt, dass über 50% des weltweiten Internet-Traffics von Bots stammen, davon 37% von als schädlich klassifizierten Bad-Bots. Wenn demokratische NutzerInnen populistische Videos kommentieren oder teilen, ist nicht sichergestellt, dass die Inhalte und Reaktionen überhaupt von Menschen stammen. Die digitale Resonanz wird durch automatisierten, oft aggressiven Traffic überlagert. Menschliche Kommunikation wird maskiert durch algorithmische Verzerrung, die für DurchschnittsuserInnen immer schwieriger zu erkennen ist. Die Diskrepanz zwischen der Analyse von Social-Media-Kommunikationsdynamiken, wie sie durch Cluster- oder quantitative Inhaltsanalysen analysiert werden können, und der Wahrnehmung von DurchschnittsuserInnen stellt auch die Praktikabilität der Kommunikationswissenschaften vor Herausforderungen. Ich habe zu Community-Management auf News-Outlets und politischen Plattformen geforscht, weil mich die Frage interessiert hat, wie Social-Media-ManagerInnen aus der Negativspirale herauskommen können, in den Kommentarspalten hauptsächlich Hate-Speech, Desinformation und Verschwörungsmythen eindämmen zu müssen. Wie können stattdessen zeitliche Ressourcen gefunden werden, um konstruktiven Dialog zu fördern? Quantitative Studien zu Hate Speech kommen in aller Regel zu dem Ergebnis, dass sich die Anzahl der Kommentare, die als Hate Speech klassifiziert werden können, im unteren einstelligen Bereich bewegen. Hate Speech ist also auf eine sehr große Anzahl an Kommentaren betrachtet ein Nischenphänomen. Für Community-ManagerInnen, die in ihrer täglichen Arbeit fast ausschließlich mit dem Umgang mit destruktiven Kommentaren beschäftigt sind, bedeuten solche Studien zwar eine kurze Beruhigung, dass die Menschen vielleicht doch nicht alle schlecht sind, aber es widerspricht eklatant ihrer Wahrnehmung und ihrer täglichen Arbeit. Das hat drei Gründe. Einmal steht die Eindämmung von destruktiven, eventuell justiziablen Kommentaren natürlich im Vordergrund. Das heißt, die Software, mit der Community-ManagerInnen die Kommentare verwalten, ist stärker auf die Erkennung destruktiver Kommentare als die Identifikation konstruktiver Diskurse ausgerichtet. Zweitens bekommen destruktive, populistische Kommentare, wenn auch in der Minderheit, oft wesentlich mehr Likes als differenzierte Kommentare. Sie werden entsprechend in den Kommentarspalten weiter oben gerankt und sind zwar in der Minderheit, aber sichtbarer, weil sie eben stark emotionalisieren und dadurch viele Reaktionen hervorrufen. Drittens findet Hate Speech und Diffamierung oft im Subtext statt und wird bei automatisierten Datenanalysen gar nicht erst als problematisch klassifiziert. Frauen zum Beispiel werden durch Kommentare wie »Du solltest mal wieder ins Gym gehen« oder »Du solltest dir mal wieder die Haare kämmen« versucht abzuwerten. Das sind Kommentare, die wissenschaftlich nicht als problematisch kategorisiert werden können, im Kontext aber, insbesondere wenn sie in großen Mengen gepostet werden, dazu führen, dass UserInnen sich aus dem digitalen Dialog zurückziehen. Ich komme ja aus den angewandten Wissenschaften, das heißt, ich frage mich immer, was mache ich mit meinen Ergebnissen und wem nutzt das was? Und die Diskrepanz zwischen der Vogelperspektive der Wissenschaft und der Realität der Wahrnehmung der UserInnen wirft die Frage auf, ob die rein analytische Betrachtung überhaupt wesentlich dazu beitragen kann, den Problemen der UserInnen beizukommen, die aus destruktiven politischen Diskursen auf Social Media erwachsen. Die sehr unterschiedliche Wahrnehmung von digitalen Realitäten betrifft eine weitere Ebene, die ich das sogenannte Repräsentationsparadox nennen möchte. Sichtbarkeit im Netz ist nicht gleichbedeutend mit Macht im Alltag oder Macht in politischen und institutionellen Kontexten. Die Ablehnung der Rechte bestimmter Gruppen, der man durch Sichtbarkeit und mediale Repräsentation beikommen will, wird aber mitunter noch verschärft, wenn die mediale Repräsentation eine vermeintliche Omnipräsenz und Allmacht suggeriert. Feminismus und Antifeminismus, Rassismus und Antirassismus, LGBTQIA+-Rechte und Homophobie, das alles sind Themen, die auf Social Media sehr sichtbar sind und sehr schnell viral gehen. Wie ich am Anfang meines Vortrags bereits ausgeführt habe, haben insbesondere marginalisierte Gruppen sich über soziale Medien Sichtbarkeit und Awareness über ihre Themen verschafft. Hierbei haben sie durchaus eine mediale Macht erlangt, die aber oft in eklatantem Gegensatz zu der strukturellen Diskriminierung steht, die sie in gesellschaftlichen und institutionellen Kontexten weiterhin erfahren und die sich durch den Rechtsruck verschärft. Trotzdem kann allein aus der medialen Repräsentation auf Social Media der subjektive Eindruck entstehen, es geht nur noch um die Rechte von Frauen, Ausländern und queeren Menschen, was den Hass auf marginalisierte Gruppen noch schürt. Ich will damit nicht sagen, dass marginalisierte Gruppen online stiller sein sollen. Aber solange das politische Engagement primär in digitalen Medien stattfindet, kommt es zu eben diesem Repräsentationsparadox, dass eine Gruppe zwar medial sehr präsent ist, aber deswegen als viel mächtiger eingeschätzt wird, als sie eigentlich ist. Die demokratische Wut und Empörung auf sozialen Medien über die eigene Diskriminierung oder die einer anderen Gruppe ist verständlich und gerechtfertigt, aber sie muss wieder greifbar werden und in konkrete Kontexte überführt werden. Nur was konkret ist, kann auch geändert werden. Also, was tun? Demokratische AkteurInnen, die rechtspopulistische Inhalte auf Social Media empörungsgetrieben teilen, setzen häufig auf die Signalwirkung des Teilens. Sie wollen informieren, andere wachrütteln und Gegenposition beziehen. Das ist ein ehrenwerter Impuls und angesichts der politischen Lage dringend nötig, aber nur der erste Schritt. Wie kann ich verhindern, dass ich a. unfreiwillig dabei helfe, rechtspopulistische Ansichten weiter zu verbreiten, b. selber vor lauter Konfrontation mit rechtspopulistischen Provokationen in eine politische Angststarre verfalle? Welche Gegenstrategien kann ich digital, analog und hybrid anwenden? Zunächst mal sollte man sich immer klar machen, dass soziale Medien vor allem eins sind. Eine monströse Unterhaltungsmaschinerie, keine Plattform, die in ihrer Struktur primär für seriösen Informationsaustausch oder politisches Engagement konzipiert ist. Es sind Plattformen, die alles dafür tun, damit UserInnen so lange wie möglich auf den Plattformen bleiben und Inhalte konsumieren. Sie sind nicht darauf angelegt, dass UserInnen die Plattform verlassen, um politische Verhältnisse zu verändern und dabei möglicherweise auch die Macht der Plattformbetreiber in Frage stellen. Das heißt natürlich nicht, dass man komplett aufhören sollte, politische Inhalte in sozialen Medien zu teilen. Aber man kann sich vorher ein paar Fragen stellen. Handelt es sich bei der Botschaft um etwas, was meine FollowerInnen nicht ohnehin schon in den Nachrichten gelesen haben oder lesen werden? Besteht ein informativer Mehrwert oder kann ich eine zusätzliche Verbreitung vermeiden? Gibt es vielleicht Inhalte wie einen Demoaufruf, den ich teilen kann oder auch eine Verlinkung zu einer tiefergehenden Analyse oder längeren Dokumentation, die ich im besten Fall auch nur dann empfehle, wenn ich sie tatsächlich gelesen bzw. gesehen habe? Möchte ich den Beitrag vielleicht hauptsächlich deswegen teilen, weil ich zeigen möchte, dass ich politisch immer bestens informiert bin und moralisch auf der richtigen Seite stehe? Ich weiß, dass das unangenehme Fragen an eine Community sind, die es mit ihrer politischen Haltung ernst meint. Und um dem Vorwurf der Selbstgerechtigkeit vorzubeugen, kann ich sagen, dass ich mich als jemand, der sowohl aus wissenschaftlichem Interesse als auch aus persönlichem Nerdtum sehr viel Zeit auf Social Media verbringt, durchaus sagen kann, dass ich schon sehr oft Empörungsposts hauptsächlich deswegen geteilt habe, weil ich zeigen wollte, dass ich zu den Guten gehöre. Anstelle von generischem Empörungssharing kann man sich digital auch empowern, indem man wieder Herr oder Frau über seinen eigenen Algorithmus wird, indem man ihn mit ausgewählten und konstruktiven Inhalten füttert und eben nicht jede Provokation teilt, sodass der Algorithmus immer neue Provokationen ausspielt. Es ist völlig legitim, sich in seinem Social-Media-Feed seine eigene Informationsbubble zu kuratieren. Man muss sich nicht jeden Schwachsinn geben, der im Netz verbreitet wird. Sie abonnieren ja auch nicht das Compact-Magazin, um jeden Artikel abzufotografieren und wütend auf ihre Timeline zu posten. Sie hängen sich auch kein Alice Weidel-Poster ins Wohnzimmer, um sich darüber aufzuregen. Diese Beispiele klingen absurd, aber digitale Empörung tut letztlich genau das, insbesondere wenn es sich nicht um öffentliche politische Accounts handelt, sondern um private Profile von Otto-Normal-UserInnen. Wenn emotionalisierende, populistische Posts weniger geteilt werden, werden sie auch vom Algorithmus weniger gepusht und sollte man mit diesem Verhalten eine kritische Masse erreichen, wären sie insgesamt auch weniger sichtbar. Natürlich ist das in gewisser Hinsicht eine naive Hoffnung, weil hier eine Gruppe demokratisch motivierter Einzelpersonen gegen eine KI-getriebene Bot-Armee antritt, Aber im Gegensatz zur Bot-Armee genießen Postings von Personen aus dem direkten persönlichen Umfeld sehr hohes Vertrauen und eine hohe emotionale Wirkung, wie zahlreiche Studien belegen. Sie sind also quantitativ unterlegen, haben aber qualitativ eine viel stärkere Wirkung. Deswegen sind zum Beispiel semi-private Social-Media-Kommunikationskanäle wie WhatsApp-Messenger so wirkungsmächtig. Desinformation und Hate Speech, die über solche privaten, oft sehr kleinen Kanäle verbreitet werden, sind sowohl politisch schwer in den Griff zu kriegen und wissenschaftlich aufgrund von Datenschutzregelungen schwer zu untersuchen. Ein weiterer wichtiger Schritt besteht darin, seine demokratische Bubble selbst auf Diversität zu überprüfen. Erreiche ich wirklich Menschen, die nicht schon sowieso meiner Meinung sind, unabhängig davon, ob ich eine politisch interessierte Person mit Privataccount oder Online-Aktivistin mit großer Reichweite bin? Denn realistischerweise muss man sagen, emanzipatorische Bewegungen im Netz haben letztlich meistens dann größere Sichtbarkeit erlangt, wenn sie von Communities gepusht werden, die bereits über Präsenz und Netzwerke in der medialen Öffentlichkeit verfügen und die, darüber darf die Diversität im Hinblick auf Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit nicht täuschen, größtenteils aus einem akademischen, urbanen Mittelklasse-Milieu stammen. MeToo wurde bereits 2006 von der Sozialarbeiterin Tarana Burkey auf MySpace ins Leben gerufen, um Online-Aufmerksamkeit für Betroffene von sexualisierter Gewalt in sozial benachteiligten Milieus zu schaffen. Eine Massenbewegung wurde das Hashtag aber erst 2017, als Hollywood-Schauspielerin Alyssa Milano das Hashtag im Kontext von sexualisierter Gewalt in der Filmbranche aufgriff. Und um ein Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum zu geben, als im Sommer 2023 im Bundestag diskutiert wurde, die Obergrenze des zu versteuernden Jahreseinkommens für den Anspruch auf Elterngeld von 300.000 Euro auf 150.000 Euro zu senken, gab es in sozialen Medien unmittelbar einen massiven Aufschrei. Um das nochmal kurz runterzubrechen, wir reden hier von Personen mit einem Monatsgehalt, das höher ist als 12.500 Euro, auch wenn sich das meist auf zwei Personen aufteilt. Zentrales Argument war, AkademikerInnen in Großstädten, die sowieso schon niedrigere Geburtenraten verzeichneten als andere Bevölkerungsgruppen und zum Beispiel durch höhere Mieten überproportional hohe Lebenshaltungskosten hätten, würden durch die Streichung in eine Rolle als Hausfrau gedrängt werden oder davon abgehalten, überhaupt Kinder zu bekommen. Auf Instagram wurde sich darüber empört, dass man bei der Finanzierung der Weltreise während der Elternzeit das Kindergeld schon fest eingeplant hätte. Die Petition Nein zur Elterngeldstreichung konnte innerhalb weniger Stunden über 100.000 UnterzeichnerInnen gewinnen. Insgesamt war die Petition mit mehr als 620.000 UnterstützerInnen erfolgreich. Gleichzeitig blockierte damals der ehemalige Finanzminister Christian Lindner die Einführung der Kindergrundsicherung, die vor allem Alleinerziehende und GeringverdienerInnen entlasten sollte und verhindern sollte, dass Kinder in Armut aufwachsen müssen. Dieser Umstand aber fand auf den sozialen Medien erst dann Beachtung, als einzelne Journalistinnen und Aktivistinnen mit großer Reichweite kritisierten, dass die akademische feministische Mittelklasse-Bubble sich nur für ihre eigenen Belange interessieren würde. Auch gegen die Blockade der Kindergrundsicherung gab es dann eine Petition, die erreichte aber nur ein Drittel der Stimmen. Es heißt oft, angesichts der strukturellen Benachteiligungen von Frauen sollten unterschiedliche Gruppen sich nicht gegeneinander ausspielen. Das ist grundsätzlich richtig. Trotzdem sollte man sich kritisch fragen, wie viel des digitalen Aufmerksamkeitskuchens an eine letztlich relativ kleine Gruppe geht, wie sehr man sich dabei hauptsächlich um sich selbst dreht und ob man dabei dem populistischen Vorwurf, emanzipatorische Diskurse seien Elitendiskurse, nicht in die Hände spielt. Für die konstruktive Wirksamkeit und tatsächliche Reichweite ihrer geteilten Inhalte sollte sich die politisch aktive demokratische Bubble auf Social Media immer wieder klar machen, wie eng eigentlich der Korridor ist, auf dem sie sich bewegt. Auch 100.000 FollowerInnen können primär aus gut verdienenden GroßstädterInnen mit Erbhintergrund bestehen. Möglicherweise wäre es sinnvoll, auch mal mit Menschen zu reden und ihnen eine Bühne zu verschaffen, die nicht über das kulturelle und Zeitkapital verfügen, um sich an digitalen Debatten zu beteiligen. Der demokratische Sozialist und Bürgermeisterkandidat für New York, Zohran Mamdani, selber aus extrem privilegierten Verhältnissen stammt, hat kürzlich in New York überraschend die Vorwahlen gewonnen. Teil seiner groß angelegten Social-Media-Kampagne war, ganz normale New YorkerInnen in ihrem Alltag zu porträtieren und über ihre Anliegen zu befragen. Der französische Soziologe Didier Eribon hat bereits 2009 in seinem Buch Rückkehr nach Reims beschrieben, dass die ehemalig kommunistische Arbeiterklasse mittlerweile fast geschlossen die rechtsextreme Partei Front National wählt, weil sie sich von den politischen Diskursen der Linken aus Paris nicht mehr repräsentiert sieht. Die deutsche Übersetzung wurde 2016 veröffentlicht und oft als Erklärungsansatz für den Erfolg der AfD angeführt. Vielleicht wäre es gut, wenn die großstädtische demokratische Mittelklasseblase, die sich digital so gern empört, mal wieder in ihre Heimatdörfer und Städte fahren würde, um einen Realitätscheck zu machen. Über soziale Medien ist man sicherlich noch mit ein paar Leuten von damals in Kontakt. Denn ein großer Faktor für den Erfolg der AfD ist das Lokale, sowohl vor Ort als auch auf Social Media. Mario Datz und Martin Schulze haben bereits 2017 analysiert, dass die AfD ihre Wirkung durch systematische Präsenz in Kommunal- und Landesparlamenten ausbaut. Ihre lokalen Facebook-Gruppen sind nicht nur in Wahlkampfzeiten daueraktiv. Auch die zur Bundestagswahl vom Institut für Demokratieforschung in Jena veröffentlichte Studie zur Nutzung und Sichtbarkeit der Parteien im Wahlkampf auf TikTok hat gezeigt, dass nur die AfD auf Kommunal- und Landesebene systematisch auf TikTok präsent ist. Das schafft Sichtbarkeit und Nähe, es holt WählerInnen emotional in ihren konkreten Lebensrealitäten ab, macht InfluencerInnen nahbar und an dieser emotionalen Verknüpfung ist nicht der Algorithmus schuld, sondern geografische Nähe. Wahrscheinlich kann man im direkten Umfeld mehr erreichen als mit dem Bespielen seiner FollowerInnen und vielleicht ist auch die Zeit gekommen, sein politisches Engagement wieder ins Real Life zu verlagern und den eigenen Blick zu erweitern, statt darauf zu hoffen, dass das vermeintlich kritische Engagement im Netz Wahlergebnisse beeinflusst. Statt Fotos zu posten und Videos zu teilen, kann man sich auch in Ortsverbänden politischer Parteien engagieren, in gemeinnützigen Vereinen oder Community-Arbeit vor Ort machen. Man kann sich daran beteiligen, wirklich zu diskutieren und das Miteinander wieder zu stärken. Digitale Vernetzung kann genutzt werden, um reale Bündnisse zu knüpfen, zum Beispiel in lokalen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen. Und man kann sich überlegen, wie man, digital wie analog, von allgemeinen Problemfloskeln zu lokalen Missständen übergeht. Während globale Themen eher viral gehen, erzeugen sie selten greifbare Lösungen. Beiträge zu gescheiterten Schulprojekten, Mängeln im öffentlichen Nahverkehr oder fehlendem Stadtgrün mögen weniger Aufmerksamkeit erhalten, erreichen aber Menschen, die direkt betroffen sind. Sie können dabei nicht nur lokale Veränderungen anstoßen, sondern deutlich machen, dass möglicherweise nicht die Ausländer das Problem sind, sondern zum Beispiel eine marode Infrastruktur. Abschließend lässt sich zusammenfassen, demokratische Empörung auf Social Media muss in Strukturen außerhalb des digitalen Raumes überführt werden. Awareness und Empowerment sind wichtig, aber nur der erste Schritt. Wenn sich der digitale Teil des Engagements mit lokalem und institutionellem Handeln verbindet, können sich Synergieeffekte entfalten. Aufmerksamkeit wird zur Beteiligung, Empowerment wird zur Handlungskraft und Social Media dient nicht mehr als autopoetischer Empörungskreislauf, sondern kann ein Hebel für demokratischen Wandel sein. Vielen Dank.
Das war die Kommunikationswissenschaftlerin Hanna Klimpe mit ihrem Vortrag Entpört euch! Politische Wut auf Social Media und im Real Life effizienter kanalisieren. Und wenn euch eins der Bücher interessiert, die Hanna Klimpe zitiert, dann schreibt mir eine Mail an hörerservice@deutschlandradio.de und ich schicke euch die Literaturliste zum Vortrag zu. Ich bin Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.